Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Manu, etwas erkältet und müde, aber glücklich zurück aus Hamburg. Ihr hört heute den zweiten Teil der IM on Tour Folge von der Play 19 aus Hamburg. Wir haben nach dem Schnitt und nach dem Hochladen noch weiter Leute getroffen auf der Play und spontan noch weitere Interviews aufgenommen. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir noch eine zweite Folge zur Play 19. Und damit wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit drei weiteren sehr interessanten Gesprächspartnern von diesem wundervollen Festival. Und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken bei allen Menschen, die dieses Festival organisieren jedes Jahr. Wirklich großartig, also Hut ab, das lief super rund, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke auch für die Möglichkeit, mit Nina zusammen auf der Bühne diese kleine Show zu machen, wo wir die nominierten Spiele des Awards gespielt haben auf der Bühne in einer tollen Atmosphäre. Vielen lieben Dank für diese Möglichkeit, auch dass wir den Workshop dort machen konnten, und natürlich freue ich mich auf nächstes Jahr. Euch jetzt viel Spaß noch mit den weiteren Gesprächen und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut!
Ja, mein Name ist Heiko Wolf, ich bin Medienpädagoge aus Düsseldorf, arbeite freiberuflich, unter anderem eben auch für die Initiative Creative Gaming hier im Play Festival. Genau.
Ja. Und was machst du hier auf dem Play Festival? Du bist in der Kreativecke, kann man das so sagen?
Ja, die Kreativecke, genau, das Monster Lab, und mache da die Station Game Design. Gestern zusammen mit einer Kollegin und heute nochmal mit einem Kollegen, jeweils von 9 bis 19 Uhr den ganzen Tag. Mhm. Und da ist meine Haupttätigkeit eben mit den Besucherinnen und Besuchern, Spiele zu entwickeln, also aber auch wirklich so ganz klassisch mal zu überlegen, okay, wir haben da ein paar Brettspielsets, Kartenspiele da, die einfach neu zu kombinieren, da kommen ganz lustige Sachen bei rum, und dann zu überlegen, okay, wollen wir die noch digital umsetzen, dann könnten wir das mit einer Software machen, da benutzen wir Scratch, das ist so ein bisschen einfacher zu programmieren, und wir haben aber auch da fertige Templates, sodass sie auch schon fertige Spiele benutzen könnten, die nochmal manipulieren, dass sie da zum Beispiel die Mechaniken ändern oder auch eigene Charaktere, die sie an einer anderen Station zum Beispiel gezeichnet haben, oder Audiogeräusche, die sie in der Sounddesign-Station gemacht haben, bei uns zusammenfügen.
Ja, das ist ja das Ideal eigentlich auch, oder? Dass man die Sachen dann zusammenfügt.
Ja, voll. Und da kommen echt richtig schöne Sachen bei rum. Mhm. Also ganz tolle, selbstgezeichnete Monster, die dann bei uns in so Catch-Games oder Top-Down-Shootern, Weltraum-Shootern irgendwie dann eingesetzt werden. Und dann haben sie noch ganz tolle Sounds dazu produziert.
Das ist echt ganz schön. Das ist fast schon so ein bisschen Game-Jam-Atmosphäre da oben, ohne diesen Druck halt.
Ja, das kann man echt sagen. Also echt wie so ein ganz, ganz mini Game-Jam, weil wir auch, ne, also die wollen natürlich auch die anderen Stationen sehen, und man verbringt dann nicht nur so richtig viel Zeit bei uns, aber man kann schon so mit einer halben Stunde kriegt man schon was Schönes hin. Und genau, dann haben wir diese Scratch-Projekte, die speichern wir dann, und wenn die Lust haben, dann kriegen die den noch zugeschickt.
Ja, ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Es ist jetzt ja nicht so als Workshop angelegt wie andere Sachen hier, die ja wirklich dann auch irgendwie 2 Stunden Workshop über Thema XY funktionieren oder ein Vortrag, sondern es ist eigentlich so eine, ich laufe hin, mach mit und kann auch wieder gehen, wenn ich möchte, Station.
Genau. Ja. Also alle Stationen ja im Monster Lab. Also klar, man muss dann immer ein bisschen Zeit dabei haben, weil es macht ja wenig Sinn irgendwie, Game Design hört sich cool an, ich setze mich jetzt an den Rechner, mach Scratch und dann habe ich das Gefühl, in 5 Minuten habe ich mein eigenes Spiel gemacht. Ja. Und dementsprechend braucht man ja an jeder Station ein bisschen Zeit.
Was kommen da für Leute? Also hast du jetzt die gesamte Bandbreite gesehen oder sind es eher Schulklassen, die sich dann bei euch hinsetzen? Was ist da so dein Eindruck?
Ja, die Schulklassen hatten wir vor allem gestern am Freitag eben. Da kam ganz viel. Da muss ich dazu sagen, am Vormittag war ich nicht ganz so lange da, weil ich habe selber noch einen anderen Workshop gemacht zum Thema Game Design. Aber genau dieses Klientel, so weiterführende Schule, so ab Klasse 5, 6. Und auch ältere Jugendliche und auch Erwachsene. Richtig schön war zum Beispiel, gestern hatten wir 2 Gäste, die ganz wenig beruflich erstmal mit dem Thema Games zu tun haben. Also der eine war Mediziner und die haben aber richtig Lust gehabt, ihren eigenen Charakter zu machen und den dann bei uns zu animieren, einfach auch nur. Ne? Die wollten erstmal diese Dynamiken und Mechaniken quasi von der Software kennenlernen, haben dann erstmal die Figur animiert und dann waren die auch satt und haben gesagt, cool, so einfach ist das.
Ne? Ja. Nee, das, was halt einem Spaß macht in dem Moment.
Ja, voll.
Was war dein anderer Workshop, den du gemacht hast?
Genau, gestern hatte ich noch am Freitag Game Design mit Bloxels gemacht. Der Titel war Super Monster Land und da haben wir dann Das ist, man hat so wie so ein Brettspiel wirklich, also man hat so eine Platte, in die man so kleine Klötzchen, sogenannte Bloxels reinlegt, die kann man dann mit einem Tablet abfotografieren und dann quasi in dieser Software Bloxels dann weiter designen. Also ich kann da quasi wirklich so mit diesen Klötzchen
den Level bauen sozusagen,
das Level bauen, okay. Genau, kann dann mehrere zusammenbasteln und kann aber auch da meine eigenen Charaktere legen, kann die auch nochmal in dem in der Software quasi.
Das war so ein Kickstarter-Ding, glaube ich mal, vor ein paar Jahren.
Ja, ja. Ja, mittlerweile, ich glaube 2012 oder noch früher, also 7 Jahre alt. Und ja, also bei mir ist so, hey, lass uns das einfach machen. Ich habe das schon 2015 irgendwie versucht, in die Schulen zu bringen, sage ich mal, weil man da echt ganz viel damit machen kann.
Und das dann, hat halt dieses Haptische auch.
Ja, also voll, keine, genau.
Du musst dich nicht erst an Computer mit Programmiersprachen auseinandersetzen, sondern kannst halt direkt mit Händen anfangen.
Genau, und gerade...
Das lieben ja Pädagogen,
ja, oder? Ja, voll. Und gerade auch so in der Grundschule würde es super reinpassen. Aber warum ich jetzt erwähne, vor 4 Jahren ne, Werbung mal dafür gemacht. Also, ja, nee, das ist ja nur Spielerei dann erstmal so. Ja. Das war halt voll schade, weil in Amerika ist das voll der Boom. Ne? Also die gehen da, die ziehen da quasi durch die Lande damit. Und es kommt richtig gut an. Und hier hat sich das nicht so richtig durchgesetzt. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, dass sie... dass es vielleicht sogar hier so fast schon wieder ausstirbt. Ne? Also man, die, es ist schwieriger, an die Bretter dran zu kommen. Die App hat jetzt diese Richtung genommen, dass es nur für diesen Schulmarkt produziert wird, auch alles nur auf Englisch aktuell. Und naja. Muss man gucken.
Ja, ist total schade. Woher glaubst du, kommt diese, ist es einfach so diese Angst vor den Medien oder ist es jetzt in dem speziellen Fall jetzt, weil es nicht als ernste Alternative
Nee, ich sehe da jetzt nicht so die allgemeine Angst vor den Medien. Ich glaube, jetzt, es ist schon eine spezielle Entwicklung. Auch, da steckt ja auch die Firma in Amerika dahinter, Pixel Press heißen die, die dann wahrscheinlich einfach ne, entschieden haben, sie gehen den und den welchen Weg Markt weiter, sie bedienen, ja. Welchen Markt sie bedienen, richtig. Und für diese, ja, also klar, es gibt, man spürt schon so ein bisschen diese Distanz, ne? Also in deutschen Schulen, sage ich mal, nicht überall, aber so dieses, ah nee, Gaming, nee, also die datteln doch irgendwie alle in der Freizeit.
Das muss man sich auch noch in der Schule machen.
Ja, warum ist nicht nur in der Schule? Und dann sind halt andere Themen erstmal vorrangig, so, ne?
Ja, wobei man dabei ja total viel eigentlich lernen kann, oder nicht?
Ja, also. Voll. Also, das ist ja das Lustige, dass das dann trotzdem so viele Aha-Erlebnisse immer gibt. Ne? Gerade wenn ich irgendwie mit in Fortbildung mit Lehrkräften arbeite, dass sie, ach so, so einfach ist das, aha, das kann man damit machen. Und also ja, setzt es einfach ein, probiert's, ne? Und da gibt es auch verschiedene Initiativen, in denen ich auch mitmache, die das dann fördern. Und dann kommt es an, und aber es ist halt noch nicht so ganz in die Masse.
Und bei diesem Workshop war jetzt eine Zielgruppe, das eben halt auch den Lehrkräften zu zeigen? Oder wie, welche Zielgruppe hatte der Workshop? Oder einfach Spaß an dem, das System kennenzulernen?
Ja, genau. Also einfach Spaß daran, das kennenzulernen, sage ich mal. Man konnte sich frei anmelden. Es waren schon mehr Erwachsene als Jugendliche da. Es waren auch, ich glaube, so 4, 5 Schüler, Schülerinnen da, die da mitgemacht haben. Und das hat allen auf jeden Fall Spaß gemacht und die, ich sag mal, die pädagogischen Fachkräfte sind dann danach nochmal zu mir gekommen, ja, und wo kriege ich die ganzen Sachen, wo kann ich es kaufen, wie kann ich es einsetzen, was ist deine Erfahrung und so. Also da war für alle eigentlich ganz toll da.
Ja. Dieses Scratch, was du vorhin noch erwähnt hattest, warum setzt ihr das jetzt an diesem Monster Lab ein und nicht auch so wie Bloxels, weil das halt sehr speziell ist oder ist es dynamischer, das Scratch, oder vielleicht magst du da mal was noch zu sagen?
Ja, also wir hatten letztes Jahr, hatte ich ja auch die Game Design Station gemacht und da hatten wir auch Bloxels mit dabei und nicht nur Scratch und da hatten wir noch eine dritte Software, das war glaube ich Kodu dabei und dann haben wir einfach entschieden für dieses Jahr, das ist zu viel. So bei dem offenen Angebot 3 verschiedene Softwarearchitekturen, noch das Brettspiel Remix als Design-Element, viel zu viel an einer Station, deswegen haben wir es erstmal da gekürzt und dann haben wir uns überlegt, okay, aber welche Software von den dreien ist dann doch nochmal die, mit der man am meisten machen kann, so, und dann ist es eigentlich Scratch, weil dann ist man nicht so, bei Bloxels ist es zum Beispiel auf Jump'n'Run irgendwie fokussiert, ne? Okay, und bei Kodu auch 3D-Welten, sag ich mal, da kann man auch ein paar Sachen machen, verschiedene, ne? Aber mit Scratch kann ich eigentlich, das ist so die auch niedrigschwelligste und mit der kann ich halt einfach super viel verschiedene Spielgenres bedienen.
Wie muss man sich das vorstellen? Ist das wirklich eher so als Spielerei gemeint oder geht es schon auch in die Ecke, dass man damit ernsthafte Spiele, also als Entwickler damit arbeiten kann?
Ja, da kann man auf jeden Fall ernsthaft Spiele mit entwickeln. Da gibt es auch so teilweise so Challenges, dass da manche Studios dann quasi auch auf der Scratch-Community Sachen veröffentlichen, fürs Prototyping zum Beispiel zu nutzen oder halt auch Sachen nachzubauen, ne, und das als Challenge sehen. Also gibt es zum Beispiel Minecraft und Fortnite-Clones und so, das ist total verrückt eigentlich. Ne? Und da kann man schon einiges mitmachen und klar, es hat auch so einen spielerischen Aspekt. Ne? Ich habe ja diese Blöcke, die ich zusammenschiebe, die haben so Befehle und ich kriege relativ schnell auch einen Output, sage ich mal. Aber man kann da wirklich wirklich auch gute...
Aber ohne Sachen. Programmieren zu können halt eben, ja.
Ja, klar, also man braucht schon so ein kleines Verständnis dafür, ja. Aber es ist nicht so, dass man die Sprache beherrschen muss, ne? Mhm. Weil die Blöcke erklären sich sozusagen von selbst und ich sehe nicht, welcher exakte Code quasi dahinter liegt. So. Mhm.
Ja. Cool. Ja, wunderbar. Dann viel Spaß noch in deinem Monster Lab.
Ja, danke dir.
Das passt ja gut dieses Jahr, das Thema, oder?
Ja.
Monster ist ja sowieso so verspielt. Die Kollegen nebendran vom Fundustheater, die verkleiden ja dann die Leute auch in ganz bunten Kostümen.
Ja.
Eine lustige Atmosphäre da oben auf jeden
Fall
bei euch.
Voll gut, ja. Also, genau, es hat super viel Spaß gemacht und es macht noch viel Spaß und wir entwickeln einfach weiter schöne Monster Games.
Vielen Dank dir.
Danke dir.
So. Ein wunderschönen guten Morgen. Ich sitze hier mit dem Sepp auf der Play und wir sind ein bisschen kaputt, weil du warst gerade auf der Bühne.
Ja, richtig.
Und du warst auch schon letztes Jahr bei der hier in diesem Nachfolge-Podcast von der Play dabei. Wir müssen nur so lachen, weil Manu mit einer Banane im Mund versucht, aus diesem Raum zu gehen. Du hast ein Foto gemacht. Du hast kein Foto gemacht.
Ich hab's nicht geschafft. Jetzt hast du mich abgelenkt hier mit Podcasten.
Jetzt natürlich. Naja, es sieht sehr litzig aus. Aber ich habe gerade deine Show gesehen auf der Bühne. Das ist super interessant. Also du hast ja quasi schon letztes Jahr erklärt, worum es geht, aber ich denke, viele Leute hören das jetzt auch so zum ersten Mal, mal ganz grob. Also du bist natürlich der Sepp aus dem Insert Moin Discord, also
dem besten Discord
der Welt, wo eifrig diskutiert wird über alles. Und es gibt, du machst eine interessante Musikrichtung, du arbeitest mit einer Loopmaschine.
Genau, also ich nenne mich... wage es mich Loop Artist zu nennen. Das bedeutet, ich, also in meinem Fall spiele ich E-Gitarre und mache dann noch so ein bisschen Beats mit Beatboxing. Also ich habe noch ein Mikrofon mit dabei und habe dann auf dem Boden meine Loopstation stehen, mit der ich dann das, was ich live auf der Bühne spiele, aufnehmen kann und direkt wiedergeben kann. Das heißt also, wenn ich anfange zu spielen, ist noch nichts aufgenommen, sondern erst, wenn ich die erste Akkordfolge zum Beispiel spiele oder einen Basslauf, dann nehme ich das auf. Das wird dann direkt wiedergegeben und über diesen Basslauf zum Beispiel kann ich dann eben eine Akkordfolge spielen und danach eine Melodie. Und so entsteht halt ein richtig vielschichtiger Song mit Beat und allem drum und dran live auf der Bühne.
Genau. Inclusive knatschender Couch. Die ist so laut. Ich wollte mich gerade vor sich bewegen und man hört nur so knarz. Das ist interessant, weil also, du spielst bekannte Songs nach.
Genau, also ich spiele Videospiel-Cover sozusagen, also einfach Songs, vor allem die mir besonders gut gefallen haben oder aus Spielen, die mir besonders gefallen haben. Das sind bei mir vor allem Nintendo-Spiele, allen voran natürlich die Super Mario-Reihe und die Zelda-Reihe. Mhm. Da kommt der Manu wieder reingeschlichen.
Ja.
Aber leider ohne Banane.
Das sah gerade so gut aus mit der Banane.
Nein, ich habe noch einen Apfel.
Und mir ist aufgefallen, das sind relativ viele Stimmen, die du hast. Also das sind, ich habe jetzt, wenn ich es aus dem Kopf herauszähle, das sind mindestens 6 Stimmen. Hörte sich jedenfalls so an. Hast du mehrere Loopmaschinen aneinander geschaltet?
Du meinst jetzt die Stimmen, die übereinander liegen. Ich habe eine Loopstation und zwar ja eine der... Nein, nicht mehr die größte, die es auf dem Markt gibt. Grundsätzlich ist es so, dass man mit jeder Loopstation eigentlich prinzipiell unendlich viele Stimmen übereinander aufnehmen kann. Man kann immer einen Loop von einer bestimmten Länge, zum Beispiel jetzt irgendwie einen Takt aufnehmen mit einem Beat und dann eine Bassspur, eine Akkordfolge, eine Melodie, die zweite Stimme von der Melodie und immer wieder overdubben, nennt man das ja. Und das geht mit jeder Loopmaschine, was bei der anders ist, die ich habe. Ich kann zusätzlich, also das sind sozusagen 3 Tracks. Mhm. Also es ist wie 3 einzelne Loopmaschinen. Und der Vorteil darin ist, dass ich eben einzelne Teile auch nachträglich wieder ausblenden kann.
Das ist cool. Und du kannst auch Effekte drauflegen, also Hall und solche Sachen.
Genau, das ist noch der zweite Part. Also, dass ich mit Loopmaschine spiele, ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Auf meinem Holzbrett, was ich mir da zusammengezimmert habe, ist eben diese Loopstation und dann noch ein Gitarren-Multi-Effekt-Gerät und neuerdings auch noch ein Stimmen-Multi-Effekt-Gerät, sodass ich eben bei meiner Gitarre verschiedene Effekte rüberlegen kann. Das offensichtlichste ist zum Beispiel einfach ein Bass-Effekt, dass ich mit einer normalen E-Gitarre Bass spielen kann. Und aber natürlich auch noch ganz viele andere Sachen, wie eben auch normale Verzerrungen, wie man es von der E-Gitarre kennt, aber auch Hall, Echos und so weiter. Genau, und zusätzlich habe ich dann eben auch noch für die Stimme Effekte, dass ich die auch noch direkt vorher schon doppeln oder verstärken oder verzerren kann.
Was ich bemerkenswert finde, ist, du machst es ja komplett alleine auf der Bühne. Also du stehst da, hast das Holzbrett zu deinen Füßen liegen tatsächlich, wortwörtlich, und betätigst dort mit den Füßen die Knöpfe. Das ist ein unheimliches Management. Also wie bereitest du dich drauf vor? Oder wie was geht in deinem Kopf vor, wenn du die Musik komponierst? Das ist ja fast wie, als würde man wirklich Segmente live arrangieren, oder?
Ja, wobei also meine Arrangements stehen also vorher total fest und sind total durchchoreografiert, wann ich welchen Knopf drücken muss, damit alles so funktioniert, wie ich es plane. Und ja, das plane ich halt vorher wirklich sehr, sehr genau, wie ich die Teile so zusammenfügen kann, dass es eben mit dieser Loopmaschine funktioniert, weil man natürlich auch sehr eingeschränkt ist in dem, was man macht. Man hat eben diese drei Tracks, auf die man auch, entweder man benutzt sie, dass man zum Beispiel über eine Akkordfolge verschiedene Sachen legt und dann Sachen wieder rausnimmt, aber man kann natürlich auch auf einen Track einen Strophenpart und auf einen Track einen Refrainpart legen. Also da gibt es auch noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, und dann muss ich halt gucken, wie ich die Songs sozusagen loopfähig mache. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Super Mario Song, der Klassiker, den es schon seit dem NES gibt. Meine ursprüngliche Idee war, Videospielsongs, die müssten sich ja super zum Loopen eignen, weil die laufen ja eigentlich eh immer in einer Endlosschleife. Und als ich mir diesen Super Mario Song dann mal wirklich genau angeguckt habe, habe ich erst erkannt, wie komplex das Ding eigentlich ist. Sowohl, also ich habe jetzt nicht wirklich Ahnung von Komposition, also ich weiß noch nicht mal, in welcher Tonart dieser Song geschrieben ist, weil da so viele Töne drin sind, die ich gar nicht zuordnen könnte. Und auch von der Abfolge gibt es so viele verschiedene Teile, die sich in unterschiedlichen Rhythmen abwechseln, dass es eben für den Hörer ganz viel Abwechslung gibt mit eigentlich relativ wenig Tönen sozusagen. Ich glaube, das war auch das Konzept dahinter damals mit den technischen Beschränkungen. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich diesen Song so klassisch gar nicht loopen kann, weil der viel zu viele unterschiedliche Teile hat, und habe mich dann dazu entschieden, mit noch anderen Super Mario Songs ein Medley zu erstellen, wo ich im Grunde immer wieder von vorne anfange und immer wieder einen neuen Loop aufbaue und so dann aus dieser Ursprungsmelodie immer einen Teil nach dem anderen sozusagen spiele. Gut.
Ja. Hat auch funktioniert. Also hat man schon bemerkt, dass du mehrere Segmente gemacht hast. Aber das generell finde ich geil. Man kann es, glaube ich, am einfachsten an Akkorden auch erklären. Du arbeitest dich Akkorden von unten nach oben sozusagen. Und so wie du die aufpasst, so ergibt dann auch die Loopmaschine an sich, wie sie funktioniert und wie das Prinzip bei dir funktioniert, ergibt bei Akkorden eigentlich so am meisten Sinn. Da kann man es am besten sehen. Akkorde bestehen üblicherweise immer aus drei verschiedenen Oktavteilen oder Notenteilen sozusagen. In diesem Fall sind es halt wirklich Oktaven bei Super Mario, glaube ich, ne?
Achso, meinst du es?
Oder baust du die Akkorde, wo dann irgendwie Dreiklang irgendwie drin hast, baust du die auch tatsächlich mit der Loopmaschine auf? Also, mir ist bei Mario aufgefallen, dass es eine tiefe Stimme gibt, die irgendwo recht weit unten im Bassbereich ist, und dann gibt es irgendwie so einen Mittelbereich und dann kommt der Hochbereich und daraus setzt sich die Melodie zusammen. Also es ist wirklich sehr, sehr breit auf der Klaviatur. Ja. Und dann gibt es aber du hast auch wirklich Akkorde dann so zusammengebaut, oder? Also auch wirklich so Dreiklänge, klassische Dreiklänge.
Das ist halt das total Interessante bei dieser Super Mario Melodie. Also ich mache das tatsächlich jetzt auch absichtlich, dass ich diese Teile immer gleich aufbaue. Ich fange immer mit dem Beat an, dann kommt die Bassspur, dann die erste Stimme und dann die zweite hohe Stimme. Und es ist so, dass die Super Mario Melodie so anfängt, dass erst immer alle Töne gleichzeitig gespielt werden. Ja. Also im Grunde sind es dann drei Klänge, wie du sagst. Und dann trennt sich der Basslauf aber von der Melodie ab und spielt einen separaten Teil. Und nur die beiden hohen Stimmen spielen sozusagen die gleiche Melodie, nur halt in verschiedenen Höhen. Ja, genau.
Ja, es ist so, man hat so dieses, man muss sich vorstellen, normalerweise hast du bei einem Konzert, bei einer Band, wenn du mehrere Leute hast, hast du natürlich, jeder übernimmt seinen Teil. Und bei einem großen Orchester, das sieht imposant aus, aber jeder hat ganz fokussiert seine Stimme. Und es gibt auch Sequenzen, wo dann zum Beispiel der Cellist jetzt nichts spielen muss, weil es einfach nichts an seiner Stimme gibt oder so. Es ist noch nicht immer Bass zu hören. Es ist, man muss natürlich viel, viel lernen, es ist anspruchsvoll, aber es ist was anderes, wenn man das alles alleine machen muss. Das ist halt eben das Faszinierende. Also du hast halt quasi ein ganze Band ersetzt. Also du hast du hast nichts anderes als dein Mundwerk, sag ich schon. Also du beatboxst und du hast eine Gitarre und diese Loopmaschine und du hast es trotzdem geschafft, wirklich alle Facetten von tiefen Instrumenten bis hin zu hohen Sachen irgendwie abzubilden. Und das hat, also war schon cool.
Ja, danke. Ja, das ist halt, dass das heutzutage eben möglich ist. Es gibt seit einigen Jahren diese Loopstations im Bodenformat zum Drauftreten, dass man die halt so kaufen kann. Das Thema Loopen, ich habe mich da natürlich so ein bisschen mit auseinandergesetzt, gibt es natürlich schon viel, viel länger. Das wurde schon mit Tonbändern gemacht. Ich glaube, in den 60ern waren so die ersten Leute, die solche Sachen gemacht haben. Aber das konnte man natürlich nicht live auf der Bühne machen und auch so als Hobbymusiker wie ich konnte man sich sowas natürlich solche Geräte nicht leisten. Aber heute gibt es das alles und dann dazu eben noch diese Effektgeräte, die es einem ermöglichen, mit einer normalen Gitarre eben auch wie ein Bass zu klingen. Ich bin natürlich auch inspiriert von vielen Loop-Artists, die es da draußen so gibt und die auf YouTube natürlich viele tolle Videos haben. Und ja, habe mir dann irgendwann gedacht, dass ich da auch Lust drauf hätte. Und mit dem Videospielthema, es ist natürlich relativ nischig, aber es passt dann eben gut zusammen, weil ich da so schnell wahrscheinlich keine komplette Band zusammenkriegen würde, die mit mir Videospielmusik macht. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich halt Loop-Musik mache mit Videospielmusik.
Einfach mal alles selber in die Hand nehmen, ja? Ja, genau. das ist auch eine gute Überleitung. Hat das irgendwie, du machst ja auch Indie-Games. Oder beschäftigst dich ein bisschen mit Indie-Spielen. Und ist es etwas, was du auch in deine Spiele mit reinbringst?
Also im Moment leider nicht. Also es ist tatsächlich so, dass ich hobbymäßig auch ab und zu mal kleine Spiele programmiere und natürlich auch schon seit der Kindheit gerne spiele und halt auch seit Frühjahr schon gerne Musik mache. Und ich habe lange versucht, meine Musik in die Spiele reinzukriegen, aber da ich nicht wirklich gut in elektronischer Musik oder Musik am Computer erstellen bin, hatte ich da, ist das nie wirklich was geworden, bis ich dann endlich mal andersrum versucht habe, also die Videospiele in meine Musik reinzubringen und das auf diese Weise zu kombinieren.
Also du bist, obwohl du auch mit natürlich, also man stellt sich vor, eine Loopmaschine ist was extrem Elektronisches, technisch ja, bedient sich aber eigentlich wie ein analoges Gerät tatsächlich auch. Also fühlt sich eher wirklich sehr analog an.
Ja, genau. Das ist es ja, dass diese Fußmaschinen, die sind ja auch den ganz analogen Geräten sozusagen nachempfunden. Da ist heutzutage natürlich viel, viel digitale Technik drin. Und man muss sich auch irgendwann die Frage stellen, wie viel Sinn das alles eigentlich noch hat, wenn man mit einem analogen Gitarrensignal in so eine Loopstation reingeht. Da wird es dann digital gemacht, wird gespeichert, es werden Effekte draufgelegt und zwischendurch geht es auch nochmal in ein Effektgerät, das das Signal auch wieder in ein elektronisches umwandelt, elektronische Effekte draufpackt, wieder in ein analoges Signal umwandelt und dann wieder weitergibt.
Es ist kompliziert.
Genau. Also es gibt natürlich auch Leute, die das Ganze direkt dann mit dem Laptop oder so machen und alles softwareseitig bedienen, aber ich bin einfach, weil ich das mehr kenne, mit diesen Bodentretern zu arbeiten, ist mir das lieber, solche Lösungen dann zu benutzen.
Mhm. Ich habe nicht umsonst auf Indie-Games angespielt, weil du hast ein sensationell fantastische Game of the Year hast du entwickelt. Ja. Und zwar den Insa Moin Cookie Clicker. Der hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar hat der Manu zwei Folgen gemacht nicht Cookie Clicker, sondern zu, wie heißen die? Idle Clicker oder so, ne? Also diese Spiele, wo man nichts anderes tut, als einen Button drücken, klicken und dann steigen wie verrückte Punktzahlen auf und Manu ist da so kein großer Fan von gewesen. Und das hat dich, dieser Hass von Manu hat dich dazu inspiriert. Du hast den Hass umgewandelt in ein Cookie Clicker Game oder in ein Idle Clicker Game für Insert Moin.
Ja, genau. Ich hatte den Cast von Manu und auch diesen, also vor allem den nicht so ernst gemeinten Cast sehr gerne gehört. Und ich hatte mich halt vorher, auf der einen Seite hatte ich schon mal überlegt, irgendwie so eine Art Fanspiel für Insert Moin zu basteln.
Geil.
Also wo ich da aber mehr noch so an so eine Art Wirtschaftssimulation gedacht habe. Und auf der anderen Seite hatte ich mich schon mal so ein bisschen mit dem Thema Clickerspiele auseinandergesetzt. Also ich glaube, ja, man muss da so ein bisschen unterscheiden in den Anfängen der Clickerspiele, die mehr auf dem PC waren und eher experimentell, und dann diese Clickerspiele, die man heutzutage auf dem Handy hat und die einfach nur die Zeit und natürlich am besten auch das Geld der Spieler fressen soll. Mhm. Aber diesen psychologischen Aspekt hinter diesen Spielen fand ich dann doch recht faszinierend, dass ich eben auch schon mal Lust hatte, so ein Spiel zu machen und tatsächlich auch schon mal angefangen hatte mit einem anderen Thema. Ja, und so kam das dann zusammen, dass ich dachte, es wäre doch eine gute Idee, für euch mal in eurem meistgehassten Genre sozusagen ein Spiel zu entwickeln.
Es ist vor allen Dingen voller Insider. Das ist also, wer länger Insert Moin hört und auch ein bisschen im Discord unterwegs ist, der wird einige Sachen wiedererkennen. Es ist eigentlich eine Hommage an Insert Moin. Es ist, wie lange hast du gebraucht, um das zu entwickeln?
Na, das habe ich halt auch so abends immer mal, wenn ich Lust hatte, gemacht. Also über ein paar Wochen, also ein paar mehr Wochen wahrscheinlich hinweg war das immer mal so zwischendurch, ja.
Achso, hast du da wirklich die ernsthaften Clicker-Balancing-Algorithmen eingebaut, die man da drin hat? Oder hast du da gesagt, naja, als Gagspiel eher so weniger?
Also wenn man das so ein bisschen ernsthaft machen will, also ich bin tatsächlich nicht drum rumgekommen, eine riesige Excel-Tabelle aufzumachen, die irgendwie, wo dann halt, ich habe mir ein paar Artikel über das Thema rausgesucht, hatte ich wie gesagt auch vorher schon mal. Es gibt da so ein paar Formeln und so ein paar bestimmte Werte, von denen man weiß, dass die besonders psychologisch ansprechend sind, zum Beispiel ein Multiplikationsfaktor von zwischen 1,07 und 1,15 bei der Kostenerhöhung der Objekte.
Oh, okay.
Also im Grunde alle Clickerspiele benutzen diese Werte, um die Kosten zu erhöhen, weil das irgendwie immer in so einem Rahmen ist, wo es dann nicht zu lange dauert, bis man was Neues kaufen kann und aber auch nicht zu schnell geht, dass es langweilig wird. Ja, und dann habe ich wirklich versucht, das zu balancen, aber dann merkt man halt auch, wie oft, wenn man hobbymäßig Spiele entwickelt, dass das dann doch in sehr viel Arbeit ausartet. Und auf der anderen Seite bekommt man dann aber auch wieder viel mehr Respekt für die Spieleentwickler, die sowas halt professionell machen.
Ja, also selbst so ein Idle-Clicker ist immer natürlich noch viel mit Zahlen jonglieren und das so hinkriegen, dass dieser Suchteffekt irgendwie doch noch einsetzt, man aber trotzdem irgendwie das Gefühl hat, man hat eine Art von Progression. Hast du, was für eine Engine hast du benutzt? Womit hast du das programmiert?
Ich habe das mit dem Game Maker programmiert. Den hatte ich eben vor einigen Jahren jetzt schon mal gefunden. Das ist eigentlich ganz ähnlich auch wie in der Musik. Irgendwie als Kind hatte ich auch gedacht, als ich irgendwie Zelda gespielt habe, boah, sowas will ich auch mal irgendwie zusammen basteln. Das würde ich auch gerne mal machen. Wusste aber nie wie. Und später, als dann ja diese Engines rauskamen, mit denen man, die dann doch sehr einsteigerfreundlich sind, hatte ich eben den Game Maker gefunden, der sehr einsteigerfreundlich ist, wo man wirklich komplett ohne Coding-Kenntnisse einsteigen kann, und hatte dann damit angefangen, Sachen zu basteln. Und mittlerweile komme ich mit dem auf jeden Fall ganz, ganz gut klar, ja.
Game Maker, macht Van Blair nicht auch die Sachen mit Game Maker? Kann das nicht sein? Das niederländische Studio?
Weiß ich nicht. Also es gibt nicht so viele Spiele, also die sehr bekannt sind, die mit dem Game Maker gemacht wurden. Das bekannteste ist wahrscheinlich Hotline Miami.
Ah ja, stimmt, genau, ja.
Und ja, Game Maker basiert also sehr stark auf so einer 2D-Engine. Also im Gegensatz zu Unity ist, finde ich jedenfalls, 3D sehr schwer umzusetzen. Und gerade so pixelige Spiele wie eben Hotline Miami lassen sich ziemlich gut damit entwickeln.
Ja, ja, also schon eine ernstzunehmende Engine. Cool. Wie geht's jetzt weiter? Idle Clicker 2. In Sat Moin Imperium. In Sat Moin Radio Simulator?
Nee, wahrscheinlich nicht tatsächlich. Also, wie gesagt, ich habe da.
The Legend of Mano?
The Legend, ja, das wäre auch schön. Nee, es ist halt dieses Ding, wie sagt man schon so schön, Art gets never done, only abandoned. Ja, ja. Ich musste dann dieses Projekt auf jeden Fall auch erstmal loslassen und in die Welt lassen, um es irgendwie zu irgendeinem Abschluss zumindest zu bringen. Also es ist aktuell auch so, Manu hat es ja einmal im Stream gespielt. Man kriegt vor allem, also auch in der Game Maker Engine kriegt man bei sehr hohen Zahlen dann wirklich irgendwann Probleme, dass halt die so groß werden, dass die Engine damit nicht mehr klarkommt. Und das passiert in dem Spiel auch nach so einer Dreiviertelstunde bis Stunde. Und um das zu beheben, müsste man schon wieder sehr viel mehr Fähigkeiten da reinsetzen, die ich jetzt im Moment so nicht habe. Also wenn man da was weitermachen wollte, dann wird es wahrscheinlich mehr Sinn machen, das irgendwie zum Beispiel in Unity neu zu programmieren. Weil es da auch meiner Meinung nach, also Unity ist ja jetzt wirklich kostenlos und man kann, wenn man jetzt nicht, was weiß ich, wie viel Geld im Jahr verdient, kann man ja kostenlos auf alle Systeme exportieren und da wäre das dann wahrscheinlich, würde das mehr Sinn machen.
Ja, aber sehr, sehr cool. Also das Spiel kann man auf Itch.io runterladen. Wir verlinken das natürlich nochmal im Blog, damit Leute in den Genuss kommen. Das läuft auf Windows, glaube ich.
Genau, nur auf Windows, weil ich keine anderen Lizenzen habe für den Game Maker. Die Lizenzen zum Exportieren kosten nämlich beim
Game Maker. Achso, also wenn du es irgendwie auf eine Konsole supportieren wollen würdest, dann müsstest du irgendwie noch eine Lizenz dazu kaufen.
Genau, ja, die kosten da tatsächlich ein paar hundert Dollar. Oh. Ja, und ja, deswegen hatte ich mir jetzt auch mal ein bisschen Unity mal angeguckt, weil ja, da hat man dann doch mehr Möglichkeiten.
Also lohnt sich vor allen Dingen wegen den ganzen Insidern. Also das ist schon sehr witzig, wenn man so die 8 Jahre in St. Moin so ein bisschen zusammengefasst auf so ein Kugelklicker-Spiel. Also diese Achievements, die man da bekommt und diese Stufen, die man erreicht, die sind schon sehr geil. Ja, cool. Interessanter Einblick in deine Musik. Wo findet man dich denn?
Ja, meine Musik findet man unter One Player Mode. Ja, auf YouTube habe ich ein paar Videos und sonst aber auch die üblichen Social Media Kanäle. Auf Instagram und Facebook und auf Twitter, also ist mein Name auch One Player Mode. Mein Handle ist aber noch Old Bomb mit das zweite O als eine 0 geschrieben. Das ist nämlich der Name, unter dem ich Spiele veröffentliche, zum Beispiel dann eben auch auf itch.io, da ist mein Name dann auch wiederum Old Bomb.
Cool, und das, wie gesagt, das Inside Moin Spiel kostet nichts. Kann man dir einen Beitrag spenden? Ich glaube schon, ne?
Ich wüsste nicht wie.
Ich weiß nicht, kann man das bei itch.io nicht einstellen?
Ja, kann man einstellen, habe ich da aber nicht gemacht.
Ja, also, da hätte ja sein können, dass man dieses, da gibt es ja auch manchmal das Pay What You Want. Aber cool, schaut mal rein, gebt uns mal Feedback, vor allen Dingen gebt dem Sepp Feedback, wie ihr das findet und dann bedanke ich mich herzlich und wünsche dir noch, was haben wir hier, Samstag, ich muss gleich wieder zurück nach Dortmund fahren, Müdigkeit, wir haben vorhin noch über die Müdigkeit gesprochen, wir müssen erstmal versuchen, dieses Wochenende zu überleben, aber wünsche ich dir und den Zuhörern noch ein schönes Restwochenende.
Ja, vielen Dank, wünsche ich den Zuhörern auch.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Was du machst. Ich bin Matthias Heist, ich bin Medienpädagoge seit ungefähr 10 bis 15 Jahren und arbeite jetzt bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in einem Projekt, das nennt sich Jugend beteiligen jetzt. Praxis digitaler Partizipation. Da haben wir vor allen Dingen so eine Plattform, wo wir Methoden, Tooltips, Informationen, News, Termine rund um das Thema digitale Partizipation sammeln und haben auch so ein Qualifizierungsnetzwerk, was sich zweimal im Jahr in Deutschland weit trifft. Und ja, da kümmere ich mich seit Januar drum.
Und bist jetzt hier auf der Play, in welchem Kontext? Ich sehe, du hast das Rock Wrestling T-Shirt an. Du warst aber nicht der unter der Maske, unter dem Käsekostüm.
Nein, leider nicht, aber ich habe überlegt, wenn ich demnächst nach Hamburg ziehe, ob man da mitmachen kann. Meine Frau hat mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, bitte nicht. Aber nein, ich bin gestern Abend angekommen und wusste gar nicht, worum es geht. Es war ganz fantastisch, wirklich super anarchisch.
Dann lass uns doch darüber noch mal kurz reden, weil du warst jetzt live dabei bei diesem Spektakel. Das Thema war ja Monsters in Games. Und dann haben sie die Rock and Wrestling Crew eingeladen, die hier in St. Pauli macht. Was war das? Also ich habe nur ein paar Instagram-Stories gesehen, weil ich selber leider zu platt war. Da waren irgendwie wirre Kreaturen auf der Bühne und haben eine Wrestling-Show abgezogen.
Ja, genau das war es im Endeffekt. witzigerweise, ich hatte die Facebook-Veranstaltung gesehen und dann hat mich Heiko Wolf auch noch eingeladen. Komm doch mal morgen Abend vorbei. Was passiert denn da? Ja, Rock und Wrestling. Ja, aber was passiert denn da? Ja, ich glaube, die wrestlen und dann gibt es irgendwie Rockmusik, noch eine Band und vielleicht, die haben es auch so mit Kostümen. Ja, genau das war es im Endeffekt, eine richtig anarchische Wrestling-Show. Ich glaube, da hat sich irgendjemand mal zum Geburtstag 2002 von seinen Freunden eine Wrestling-Show gewünscht und daraus ist das irgendwie entstanden. Super kreativ, anarchisch, Punk. Also
ich habe irgendwas gehört, dass der Brokkoli hat sich verliebt in ein, der Vater der Metzger war dann sauer und ein Brokkoli-Kostüm.
Es ist Brokko ohne Lino. Normalerweise ist Brokko immer mit Lino am Start, aber Lino war gestern Abend nicht dabei. Und es gibt, ich weiß gar nicht, mein Lieblingscharakter, ich glaube am lautesten gelacht habe ich über Jean Krishna Cornichon. Das war ein Typ in einem großen Gurkenkostüm mit Hare Krishna-Zopf hinten dran. Und das war
Bier absurd. Ist geflogen, obwohl es sehr teuer war.
Bier ist geflogen, aber witzigerweise zum Ende hin mehr Wasser. Ich glaube, da muss man doch auf sein Budget ein bisschen achten.
Also war ein voller Erfolg.
Es war ein voller Erfolg. Ich hatte so viel Spaß wie schon lange nicht mehr.
Gut, also das heißt, wir haben jetzt geklärt, du stecktest nicht unter dem Brokkoli-Kostüm. Warum bist du auf der Play?
Zum einen aus Spaß und Interesse. Ich mag diese Veranstaltung und es ist so, dass wir auch überlegt haben, jetzt in unserem Projekt Jugendbeteiligung, jetzt, was können wir vielleicht zu dem Thema beisteuern? Jetzt ist das so, dass wir in Beteiligungsprozessen oder bei uns bei Jugendbeteiligung jetzt auch auf klassische Beteiligungsformate schauen und Multiplikatoren, also Leute, die sich in Kommunen mit Jugendlichen beschäftigen und die beteiligen wollen und müssen per Gesetz. Wie können die das heute lebensweltnah machen? Das heißt, digitale Methoden, Tools müssen Einzug halten, die müssen sich damit beschäftigen und wir sind da beratend tätig. Es ist jetzt aber so, dass wenn man sich so viele Jugendstudien anguckt, dass Jugendliche oftmals jetzt nicht so daran interessiert sind, sich in klassischen Strukturen irgendwie zu engagieren. Man sieht es ja an Fridays for Future zum Beispiel. Das heißt, ich muss in ein Parlament, vielleicht muss ich in eine Partei, da muss ich diesen ganzen Erwachsenen-Scheiß halt in irgendeiner Form machen. Aber Jugendliche machen total viel. Die engagieren sich in unterschiedlichsten, vor allen Dingen in subkulturellen Szenen. Und eine, die man sich mal genauer anschauen könnte, ist halt die Gaming-Szene oder die E-Sport-Szene. Jetzt haben wir heute einen Jugendlichen da, der hat auf unserer Plattform schon mal ein Interview gegeben, der Philipp Lutz aus Nürnberg. Der hat seit der 14, 15 Jahre alt ist, also ich meine, der gamet halt schon länger, hat ein starkes Interesse und ist dann aber irgendwann dazu übergegangen, so League of Legends Turniere selbst zu organisieren, E-Sport-Turniere für Jugendzentren und Schulen und so weiter.
Einfach
und so
fort. Eigeninitiative.
Aus Eigeninitiative, also das weiß ich noch nicht genau, das versuche ich heute so ein bisschen aus dem rauszukitzeln, wie es dazu gekommen ist. Und er ist jetzt junger Student, also das macht er jetzt schon ein paar Jahre. Ich glaube, er moderiert jetzt auch mittlerweile E-Sport-Veranstaltungen. Da mal drauf zu schauen, was sind eigentlich Elemente von Beteiligung, was braucht es und was steckt in so einer Aktivität, die ja, sag mal, in meiner Wahrnehmung ist es in der Öffentlichkeit noch so, dass Gaming immer noch oft negativ konnotiert wird. Wir hatten es ja jetzt gerade mit Halle, musste sich Horst Seehofer wieder dazu äußern,
Gaming-Bezug
hergestellt, der absolut absurd ist. Ja. Und wie viel Positives und wie viele Fähigkeiten, Fertigkeiten man dafür braucht, beziehungsweise Dinge, die man entwickeln kann, lernen kann, dass da informelle Kompetenzen, sagen wir in der Pädagogik, ja, also Dinge, die jetzt nicht, die nicht auf meinem Zeugnis stehen, sondern die ich einfach so nebenbei in meinem Hobby, in meinem Interessenbereich halt lerne. Ich muss kommunizieren können, ich muss teamfähig sein, ich muss mich organisieren, ich, das Wichtigste ist eigentlich, ich mache Erfahrungen mit Selbstwirksamkeit, das heißt, mich selber als wirksam, das heißt, wenn ich Dinge tue, kann ich sie verändern. Und das ist, glaube ich, erstmal der Grundstein für Beteiligung, um sich auch später in irgendeiner Form für eine positive Gesellschaft einzusetzen.
Und ihr seid jetzt hier im Rahmen der Speakers Corner.
Ja, genau.
Das ist so dieser Bereich, da sind ein paar Leute, glaube ich, gesetzt, aber es ist eigentlich auch so wie so eine Open-Mic-Bühne, oder? Wie lief da der Prozess ab? Wurdest du gefragt? Hast du dich dafür beworben? Wie funktioniert hier dieses Konzept der Speakers Corner?
Muss ich sagen, ich bin wie immer unvorbereitet zu einer Veranstaltung gekommen und lese mir das Programm dann unterwegs einmal durch. Das Konzept der Speakers Corner, also man konnte sich bewerben mit einem Beitrag bis Ende Oktober über ein Formular. Da haben wir dann unser Thema eingereicht, eine Kurzbeschreibung, wer wir sind, was wir machen.
Bekommen wird, ja.
Und haben dann die Bestätigung irgendwann bekommen und mit einem Zeitslot. So, ja. Das ist das. Und ich denke, da kann sich jeder, der irgendwie einen Gaming-Bezug hat oder zu dem Thema Monsters einfach bewerben. Ne?
Ja. Du hast anfangs gesagt, dass man sich eigentlich jetzt damit beschäftigen muss und dass ihr da beratend tätig seid. Ist das einfach, weil das so ein immens wichtiges Thema für die Jugend geworden ist, oder erreicht man die damit besser als mit anderen Themen?
Also die Kinder- und Jugendbeteiligung ist in den, wenn es gut läuft, ist es im in den Gesetzen verankert der jeweiligen Bundesländer. In Brandenburg ist das zum Beispiel der Paragraph 18a, und dann gibt es das noch in Baden-Württemberg, und dort steht, dass Kinder und Jugendliche bei ihnen sie betreffende Vorhaben angemessen beteiligt werden müssen und die auch noch darüber hinaus an den Beteiligungsformaten und Methoden beteiligt werden sollen müssen. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass Pädagogen, Sozialarbeiter, Menschen in der Verwaltung, die sich kümmern, in der Pädagogik gibt es diesen Ausdruck der Lebensweltorientierung. Das heißt, ich schaue mir an, was machen Kinder und Jugendliche schon, und knüpfe da mit meiner pädagogischen Arbeit an. Das heißt, ich überfordere sie nicht. Mhm. Also das heißt, hier, guckt mal, ich habe hier die Wahrheit und das Allerheiligste, das klappt in der Regel nicht, wenn man sich, oder man schmückt sich einfach mit Jugendlichen auf Podien, das gibt es ja auch, ja. Also wir brauchen jetzt hier nochmal für diese Podiumsdiskussion noch einen Jugendvertreter, funktioniert auch in der Regel schlechter, aber wenn man hingeht und sich anschaut, was machen die, dann knüpft da mit den Themen an, funktioniert das in der Regel eigentlich.
Weil es schon ihr Thema ist.
Weil es schon ihr Thema ist, aus dem Interesse, und wenn man nochmal mehrfach hinschaut, sieht man auch, was da für tolle Sachen eigentlich schon passieren und wo man eigentlich nur noch unterstützende Strukturen bereitstellen braucht. Wie war die Frage noch?
Passt gut, ja.
Also ja, genau, Lebensweltorientierung. Ja. Das heißt, es reicht ja nicht mehr, jetzt mal platt gesagt, dass ich einen Aushang bei mir im Rathaus hinhänge mit einem schwarzen Brett und sage, hier Jugendparlament oder hier XY-Vorhaben, Bauvorhaben auf der Brachfläche so und so, könnt ihr euch beteiligen. Schwieriger. Ich muss mir auch, wenn ich das nicht so gerne bisher getan habe in meinem Leben, und mich vielleicht mal mit Instagram auseinandersetzen. Mhm. So, also jetzt mal so ganz, ganz einfache Sachen. Und solche Sachen haben wir dann auch in unseren Workshops. Ne? Also Menschen, die noch nie Social Media bedient haben, weil sie sich dem bisher verweigert haben. Ja. Und das fängt halt bei der reinen Information an, dass ich meine Informationen versuche, an Jugendliche zu bringen. Das geht dann über Social Media, aber auch noch traditionell über Plakate, Flyer und so weiter und so fort. Und es gibt komplette Plattformen, mit denen ich Online-Beteiligung organisieren kann, wie OPIN oder IPA-Tool oder Aula. So, genau.
Spannend. Wunderbar, dann wünsche ich dir viel Erfolg jetzt gleich bei der,
der Speakers Corner
mit deinem Interviewpartner, und viel Spaß noch auf der Play.
Vielen Dank, euch auch viel Spaß.
Und ich glaube doch, dass du der Brokkoli bist.
Hä, der was?
Der Brokkoli.
Der Brokkoli.